Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live.
Wir beginnen die Sendung mit einer aktuellen Meldung. Ein tragischer Vorfall ereignet sich heute gegen 16 Uhr in der Türkaserne in Spital an der Drau in Kärnten.
Da ist das passiert. Aus der Pistole eines 20-jährigen Wachsoldaten löst sich ein Schuss und trifft einen 21-jährigen Kameraden. Innerhalb weniger Minuten sind die Einsatzkräfte und ein Notarzthubschrauber vor Ort. Doch die Verletzungen sind zu schwer und der Grundwehrdiener stirbt im Klinikum Klagenfurt.
Warum sich der Schuss gelöst hat, ist noch unklar. Beide Grundwehrdiener sind aus dem Bezirk Spital an der Drau. Live zugeschaltet ist jetzt gleich Bundesheersprecher Oberst Michael Bauer. Herr Bauer, vielleicht können Sie uns mal schildern, was weiß man denn bis jetzt? Was ist da genau passiert?
Es ist ein schwarzer Tag für das österreichische Bundesheer. Wir haben einen Kameraden verloren. Unsere Gedanken und vor allem unser Mitgefühl gibt den Angehörigen und ist bei den Angehörigen. Es ist derzeit noch relativ wenig bekannt. Die Ermittlungen und die Untersuchungen führt ja die Polizei. Wir unterstützen natürlich mit einer Untersuchungskommission und werden alles dazu beitragen, um diesen schrecklichen Vorfall, diese Katastrophe aufzuklären.
Was ist bekannt zum Hergang des Unfalls und wie geht das Bundesheer vor, damit das aufgeklärt wird?
Also was wir derzeit wissen, ist, dass ein Soldat, nämlich das spätere Opfer, Richtung Wache gegangen ist, ob er die Kaserne verlassen wollte, weil er nach Hause gehen wollte oder aus einem anderen Grund, das ist derzeit nicht bekannt. Und aus der Pistole eines Wachsoldaten ist ein Schuss gefallen und dieser Schuss hat den Soldaten schwer verletzt. Er wurde zwar mit dem Notarzthubschrauber sofort und sehr schnell ins Krankenhaus geflogen, er ist allerdings leider seinen Verletzungen erlegen. Das Bundesheer hat sofort eine Untersuchungskommission eingeleitet und wir werden die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen.
Die Ermittler sind ja scheinbar auch noch in der Kaserne gerade, um dort eben die Ermittlungen voranzutreiben. Aber Herr Bauer, dieser tragische Vorfall heute, der ist ja nicht der einzige derartige Vorfall, den es in der Vergangenheit auch gegeben hat. Beim Bundesheer muss sich da generell innerhalb des Bundesheers vielleicht etwas ändern bei den Sicherheitsvorkehrungen?
Also jeder Vorfall ist tragisch und Sie können glauben, dass wir selbst, das Bundesheer, am allerstärksten betroffen sind. Wir haben einen Kameraden verloren und wir haben jeden einzelnen Fall, der in der Vergangenheit passiert ist, akribisch untersucht und unsere Lehren gezogen. Leider gleicht kein Fall dem anderen und wir müssen daher warten, was die Polizei letztlich bei diesem Fall zur Aufklärung bringen wird.
Oberst Michael Bauer war das. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schönen Abend. Und wir berichten natürlich, meine Damen und Herren, über die Ermittlungen, über die laufenden Ermittlungen und sind damit beim innenpolitischen Paukenschlag dieses Tages angekommen.
Ja, erstmals bekommt nämlich nicht der Wahlsieger den Auftrag zur Regierungsbildung. So hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute Folgendes gesagt.
Ich beauftrage daher Karl Nehammer, den Vorsitzenden der zweitstärksten Parlamentspartei, mit der Regierungsbildung und habe Karl Nehammer das auch heute Vormittag persönlich mitgeteilt.
Ich nehme diesen Auftrag in aller Redlichkeit und Ernsthaftigkeit an und werde hart dafür arbeiten.
Das ist also ein historischer Vorgang, denn der Stimmenstärkste wurde nicht beauftragt, sondern der Zweite. Das wollen wir natürlich besprechen. Der stellvertretende Chefredakteur ist bei uns Andreas Rossmeißl. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke für die Einladung.
Und René Ach ist bei uns, Puls 24 Enker. Hallo René. René, jetzt sagt die eine Seite, es ist ungewöhnlich, ja klar, aber genau richtig. Wie wird das argumentiert?
Die Frage ist, was hätte es gebracht, quasi ihm jetzt den Regierungsbildungsauftrag zu geben? Schwieriges Wort. Ich bin froh, dass wir es jetzt dann langsam hinter uns haben, wie wir bei Sondierungsgesprächen sind. Aber nur weil es politische Usance ist, hätte es vielleicht sich ja nichts gebracht. Also Van der Bellen, sein Argument war ja schlussendlich, auch das hat er heute auch angeführt, er hat sich mit allen unterhalten und da hat sich eben noch einmal gezeigt, dass das, was sie im Wahlkampf gesagt haben, das ist auch weiterhin gültig und damit kann offensichtlich niemand mit Kickl. Und dann hätte sich auch ein Regierungsbildungsauftrag nichts gebracht. Also er hätte ihn ihm geben können, aber was wäre dann passiert? Dann hätte er vielleicht morgen schon mit Nehammer gesprochen und der hätte Nein gesagt, dann hätten wieder alle antanzen müssen. Also schlussendlich war somit quasi, nur weil es jetzt was Neues ist aus Sicht von Alexander Van der Bellen und auch aus Sicht von vielen anderen, das eigentlich sogar eher der smartere Move. Es ist zwar neu, erstmalig in der Zweiten Republik, das stimmt schon, aber vielleicht wäre es sogar auch, oder ist es so der bessere Weg als 1999? Wir erinnern uns, damals hat Thomas Klestil ja der SPÖ den Regierungsbildungsauftrag gegeben. Das ist dann nach monatelanger Verhandlungen nichts geworden. Und dann ist plötzlich Wolfgang Schüssel auch als Dritter, glaube ich sogar, gekommen mit der FPÖ. Und schlussendlich ist das jetzt vielleicht quasi eine Abkürzung, die man halt jetzt mit ein paar Extrametern gemacht hat, die vielleicht sogar weniger Chaos bringen könnte als so. Das ist die eine Seite, die das argumentiert.
Ja, man könnte natürlich sagen, wenn das Ergebnis eh das gleiche gewesen wäre, dann könnte man natürlich entgegnen, naja, dann hätte er den Regierungsauftrag genauso gut der FPÖ geben können und man hätte viele Reaktionen der FPÖ dadurch verhindern können. Weil was jetzt natürlich die FPÖ macht, ist, dass sie sich als Opfer quasi inszeniert. Es gab natürlich jetzt schon viele, viele Stellungnahmen von vielen wichtigen FPÖ-Politikerinnen und Politikern. Vielleicht schauen wir uns mal ein paar an. Also was sagt denn eigentlich die FPÖ dazu? Vielleicht schauen wir uns zuerst mal an, was Herbert Kickl, also der Parteichef der FPÖ, der verhinderte Kanzler mehr oder weniger, dazu zu sagen hat. Weil der hat heute ein Facebook-Posting abgesetzt und da schreibt er, es ist ein langes Posting, wir haben einen kurzen Ausschnitt vorbereitet. Das mag für ganz viele von euch wie ein Schlag ins Gesicht wirken, aber ich verspreche euch, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute ist nicht aller Tage Abend, sagt er da. Und was meint Herbert Kickl damit, dass heute nicht aller Tage Abend ist? Erstens, Koalitionsverhandlungen heißen noch nicht, dass eine Regierung zustande kommt. Darüber können wir vielleicht später ja noch reden. Und zweitens, dieser Wahlabend Ende September war nicht der letzte Wahlabend in diesem Jahr und nicht generell der letzte Wahlabend. Es stehen nämlich noch neue Wahlen bevor. In gut einem Monat zum Beispiel die Landtagswahl in der Steiermark. Und da wird natürlich die FPÖ dieses Momentum nutzen versuchen. Es gab heute auch schon ein Statement vom FPÖ-Steiermark-Chef Mario Kunasek. Vielleicht können wir uns das auch ganz kurz anschauen, weil der stößt in ein ähnliches Horn und der sagt, man stelle sich vor, ein freiheitlicher Bundespräsident hätte in einer solchen Art gegen den Willen des Volkes gehandelt. Die Konsequenzen wären wahrscheinlich gar nicht absehbar gewesen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen auf erschreckende Weise auf, dass die FPÖ in der Steiermark klar stärkste Kraft werden muss, um eine Ausgrenzung dieser Art gepaart mit einer Stillstands- und Viererkoalition in unserem Bundesland zu verhindern. Das heißt, Mario Kunasek nimmt quasi diesen Ball auf und sagt, der Bundespräsident hat jetzt quasi Herbert Kickl verhindert. Das stimmt ja de facto eigentlich nicht wirklich, weil, wie du, René, ja schon richtig angesprochen hast, hätte Herbert Kickl vermutlich keine Koalition zustande gebracht. Aber natürlich stärkt es bei vielen Menschen, die der FPÖ vielleicht eine Grundsympathie entgegenbringen, dieses Gefühl, quasi das System in Anführungszeichen will jetzt die FPÖ und Herbert Kickl verhindern.
Vielleicht hören wir ganz kurz rein. Es gibt ja aus unterschiedlichen Parteien jetzt Reaktionen. Es gibt auch aus der Steiermark jetzt Reaktionen, die eben auch Alexander Van der Bellen kritisieren. Auch aus der ÖVP und aus der SPÖ. Da scheint man sich scheinbar auch in den Parteien nicht ganz einig zu sein. Aber der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Kohl, der war heute schon bei uns auch im Interview und der sagt schon, dass Alexander Van der Bellen hier fair gehandelt hätte. Vielleicht haben wir da auch kurz rein.
Er hat auch fair gehandelt, denn er hat Kickl die Möglichkeit gegeben, in dieser Zwischenrunde letzte Woche hat Kickl die Möglichkeit gehabt, mit allen ausführlich zu reden. Und wenn er jemanden gewonnen hätte, dann hätte er das bei dieser Gelegenheit tun können.
Sagt also Andreas Kohl vielleicht noch ganz kurz. Man muss auch anfügen, Alexander Van der Bellen muss Herbert Kickl nicht mögen und im Endeffekt hätte er ihn auch nicht angeloben müssen. Die Verfassung, die ist da ganz klar. Das ist eigentlich der Moment, oder wo Alexander Van der Bellen als Bundespräsident die größte Machtfülle hat. Er kann entscheiden, wer Bundeskanzler wird und wenn er von Anfang an, hat er ja schon angekündigt, auch bei seiner Angelobung damals Herbert Kickl nicht angeloben würde, weil es auch schwierig wäre, er hat ihn schon entlassen, warum soll er dann Bundeskanzler werden? Das ist im Prinzip der Moment, wo er entscheiden kann, will er ihn oder will er ihn nicht. Und wenn er nicht will, dann würden auch Gespräche de facto nicht wirklich Sinn machen mit Kickl an der Position des möglichen Bundeskanzlers.
Und dein Argument ist ja auch der Seite, die da die Gangart von Alexander Van der Bellen, dem Bundespräsidenten, unterstützt, dass Karl Nehammer als Zweitplatzierter die größeren Chancen hat, die bessere Aussicht hat, eine tragfähige Regierung zu bilden. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Schlussendlich, wenn Herbert Kickl niemanden findet und den Anschein macht's ja, dann hat auf jeden Fall Karl Nehammer momentan mal die besseren Chancen. Der Bundespräsident hat's angeführt, es müssen zwei der größeren Parteien regieren, sonst geht sich schlichtweg einfach nicht aus. Und momentan deutet zumindest vieles darauf hin, dass es eine ÖVP-SPÖ-Regierung werden könnte. Wir haben jetzt auch ein kurzes Statement von Andreas Babler inzwischen bekommen, wo er auch sagt, sie sind bereit zu verhandeln. Hören wir da ganz kurz rein.
Fest steht auch, dass es eine Koalition mit uns nur geben wird, wenn es reale Verbesserungen für die Menschen in unserem Land auch konkret bedeutet. Ein Weiter wie bisher, das wollen wir nicht. Wir stehen jetzt mit unserem Sondierungsteam für diese Gespräche bereit.
Ja, das wird sich nicht ausgehen, höchstwahrscheinlich zu zweit. Also es ginge sich schon aus, man hat ganz knapp einen Mandatüberhang, aber ist wahrscheinlich vielen zu riskant. Und Karl Nehammer hat heute auch schon von drei Parteien gesprochen. Und da ist halt immer die Frage, warum probiert man es denn nicht einfach mal mit einer Dreierkoalition? Es gibt 17 EU-Länder, die eine Dreier- oder Mehrparteienkoalition haben, Regierung haben. Es gibt nur drei, die eine Alleinregierung haben und nur sechs, wenn man uns noch mit dazu rechnet, die eine Zweierregierung haben. Also vielleicht sind wir da einfach mal ein bisschen hinterher und man probiert es mal zu dritt. Wäre ein Argument dieser einen Seite, die sagt, lass es uns herausfinden.
Wird aber als Argument genommen von der FPÖ, dass das eben ein wackeliges Ding ist. Also das eine ist, die FPÖ sagt, das ist ein Affront, dass man den ersten übergeht. Und das zweite, was die FPÖ sagt, dass die Alternative, die Dreierkoalition, in Wirklichkeit nicht den Wählerwillen repräsentieren würde und auch zu wackelig wäre.
Genau, dass sie zu wackelig wäre und natürlich, dass es sehr, sehr große Widersprüche gibt zwischen diesen drei Parteien. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt zwischen ÖVP und Neos, die da wahrscheinlichere kleine Koalitionspartner in Anführungszeichen sind, sondern natürlich sind die Unterschiede zwischen ÖVP und SPÖ sehr, sehr groß. Viel, viel größer als die Unterschiede zwischen ÖVP und FPÖ. Gerade bei den von Karl Nehammer angesprochenen Hauptthemen, da hat er einerseits erwähnt Standort und Wirtschaft und dann hat er erwähnt die Migration. Gerade diese beiden Themen, da sind die Programme von ÖVP und FPÖ de facto deckungsgleich. Da gibt es kaum einen Unterschied, wohingegen die Unterschiede zur SPÖ gerade in diesen Themen riesig sind. Also das Thema Wirtschaft, Standort, man denke nur an so Sachen wie vermögensbezogene Steuern, man denke an das Thema Körperschaftssteuer, man denke an das Thema Lohnnebenkosten. Da sind allesamt komplett unterschiedliche Positionen innerhalb der SPÖ und der ÖVP, weshalb eine Regierungsbildung zwischen diesen zwei Parteien vor allem, also SPÖ und ÖVP, sehr, sehr schwierig werden könnte. Und natürlich ist so das Worst-Case-Vorbild ein wenig die deutsche Ampel. Jetzt sind in Deutschland dann natürlich andere Parteien an der Macht. Die deutsche Ampel ist ja mit Rot, Grün und FDP und da ist keine ÖVP dabei. Aber das wird trotzdem so ein wenig als quasi der Buhmann genommen.
Das ist vielleicht auch ein bisschen ein medialer Punkt, wenn man sich hinterfragen könnte, dass man vielleicht nicht immer nur über Deutschland spricht bei Dreierkoalitionen.
Genau, ja, absolut. Es gibt, du hast das Richtige gesagt, es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Und man muss auch vielleicht dazu sagen, die ÖVP ist nach außen hin sehr, sehr geschlossen hinter Karl Nehammer und sagt, ja, wir wollen auf keinen Fall mit Herbert Kickl. Aber wenn man mit ÖVP-nahen Unternehmerinnen und Unternehmern redet, vor allem mit Industriellen, wo es um das Thema Energiepreise, Lohnnebenkosten und so weiter geht, die Industrie ist relativ klar für eine ÖVP-FPÖ-Regierung, weil sie Herbert Kickl so sehr schätzt, sondern weil sie Angst hat vor quasi unternehmerfeindlichen Aktionen der SPÖ, mehr oder weniger. Stefan Pierer zum Beispiel, der KTM-Chef und industriellen Vereinigungspräsident in Oberösterreich, hat mehr oder weniger klar gesagt, wir wollen ÖVP und FPÖ in einer Koalition.
Jetzt hat sie heute schon Reaktionen auch von der FPÖ gegeben in Richtung Wirtschaftsgefahr. Ich glaube, Marlene Swatzek oder ähnliche waren noch, glaube ich, oder?
Können wir uns auch kurz anschauen. Vielleicht zwei kurze OTs. Also gerade Marlene Swatzek sagt hier, also die Salzburger FPÖ-Chefin, sagt da mehr oder weniger, ich kürze es ein wenig ab. In den kommenden 5 Jahren wird die Entscheidung des Bundespräsidenten die Österreich in wirtschaftlicher Hinsicht schaden und wird die Situation verschlechtern und Österreichs ohnehin schon leidender Wohlstand auf dem Spiel stehen. Und dann noch Manfred Heimbuchner, oberösterreichischer FPÖ-Chef. Oberösterreich, ja, wie wir alle wissen, ein ganz wichtiges Industrieland. Vielleicht können wir ganz kurz uns anschauen, was Manfred Heimbuchner sagt. Da ist er schon. Für die österreichische Wirtschaft ist dies jedenfalls ein rabenschwarzer Tag, der noch lange nachwirken wird. Also gerade die FPÖ Salzburg und Oberösterreich, die so gemeinhin als die gemäßigteren FPÖ-Chefs gelten, die sagen, das ist vor allem wirtschaftlich ein Rückschritt.
Also inhaltliche Kritik und weniger einfach, dass man den Formalismus kritisiert, dass Van der Bellen neben den Zweiten wählt, sondern dass man damit eine blau-schwarze Regierung abgeschossen hat.
Genau, das sind die zwei Erklärungsmuster. Einerseits quasi ein Bruch der Usancen und andererseits schlecht für die Wirtschaft.
Noch ganz kurz, es gibt trotzdem auch Stimmen aus der Wirtschaft, aus der ÖVP, die das anders sehen. Die Kleine Zeitung, die hat sich umgehört beim Wirtschaftsbund, die sagen, der ist sehr gespalten. die Industrie ist sehr FPÖ-nahe, aber es gibt auch Stimmen wie zum Beispiel den Unternehmer und ehemaligen Wirtschaftsminister der ÖVP von Martin Bartenstein, der hat bei der kleinen Zeitung davon gesprochen, dass eine SPÖ-Regierungsbeteiligung durchaus dafür sorgen könnte, dass oppositionelles Denken in den Hintergrund rückt und politische Vernunft Einzug hält, sprich, dass man aus den Gewerkschaften diesen Oppositionsspin offensichtlich herausbekommt, wenn die SPÖ wieder in der Regierung sitzt und das dem Wirtschaftsstandort vielleicht sogar helfen könnte. Und der Alexander Van der Bellen hat es heute auch angesprochen, es gibt Sorgen, dass eine FPÖ-Regierungsbeteiligung auch wirtschaftliche Nachteile für Österreich haben
kann. Hartenstein übrigens Schwarz-Blau-Minister in der Regierung Schüssel gewesen, also durchaus von anderen Farbvariante.
Richtig. René Ach sind das und Andreas Rossmeisel, die heute für Sie den ganzen Tag recherchiert haben und sich genau angesehen haben, welche zwei Seiten es zu dem großen innenpolitischen Thema des Tages gibt, nämlich dem Regierungsbildungsauftrag, der jetzt eben an die ÖVP vergeben wurde. Andreas Rossmeisel, der sich da eher angeschaut hat, was die FPÖ-Linie ist, die nicht so zufrieden ist mit der Gangart des Bundespräsidenten, René Ach auf der anderen Seite. Und da gibt's natürlich auch noch einen zweiten Aspekt dazu.
Ja, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat er nicht einfach so an die ÖVP vergeben und die erstplatzierte FPÖ damit übergangen, sondern er hat sehr lange erklärt, warum er das so entschieden hat.
Ja, und bei dieser Erklärung hat er durchaus deutliche Worte gefunden. Schauen wir da auch noch schnell rein.
Sorgen um die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, mangelnde proeuropäische Haltung und daher Beschädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich, Russlandpolitik und Putin-Nähe, massive Sicherheitsbedenken der ausländischen Geheimdienste, die Zusammenarbeit mit Österreich bei einer Regierungsbeteiligung Kickels massiv einschränken würden, spaltende und herabwürdigende Sprache, mangelnder Respekt, ein rückwärtsgewandtes Frauenbild und fehlende Abgrenzung gegen Rechtsextremismus.
Ja, Andreas, die kritisierende Seite, die den Bundespräsidenten kritisiert, die sagt, dass diese ganze Aufzählung war dann vielleicht doch ein Tick zu viel.
Warum? Ja, man muss natürlich sagen, dass Alexander Van der Bellen hier auch Punkte aufgezählt hat, die ihm quasi so zugetragen wurden von Karl Nehammer und Andreas Babler in diesen Vier-Augen-Gesprächen, die der Bundespräsident mit den jeweiligen Parteichefs geführt hat. Also das war jetzt nicht unbedingt seine eigene Meinung, dass er finde, dass Herbert Kickl eine fehlende Abgrenzung zum Rechtsextremismus hat, wiewohl ich persönlich glaube, dass er das durchaus findet, aber das hat er jetzt nicht gesagt, sondern ihm wurde das quasi zugetragen.
Aber er hätte es einfach bleiben lassen können, dass er es einfach nicht schildert, aber er hat es geschildert.
Genau, er wollte es auf jeden Fall schildern und natürlich ist Alexander Van der Bellen in einem gewissen Erklärungsnotstand. Naja, warum gibt er das jetzt Herbert Kickl nicht, diesen Regierungsauftrag, wenn es quasi eh keinen Unterschied gemacht hätte? Das haben wir ja schon besprochen. Und natürlich befeuert diese Aufzählung der ganzen Schwächen der FPÖ quasi und der ganzen demokratischen Gefahr, die die FPÖ und Herbert Kickl ausstrahlt, befeuert ein wenig dieses Gefühl, das viele FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler haben, nämlich dieses Gefühl ein wenig der Abgehängtheit und dass man auf sie ein wenig herabblickt, so ein wenig, dass die Demokratiefeinde sind, dass das alles Rechtsextreme sind, dass es denen mit der Meinungsfreiheit gar nicht so weit her ist und so weiter und so fort. Und diese ganze Aufzählung könnten natürlich jetzt Menschen, die Alexander Van der Bellen nicht als ihren Präsidenten sehen, also als jemand, den sie nicht als jemand sehen, der ihre Interessen vertritt, natürlich als Zeichen sehen, okay, es bewahrheitet sich, der steht nicht auf meiner Seite, der ist nicht ein Präsident aller Österreicherinnen und Österreicher, sondern das ist quasi ein parteiischer Präsident. War mal Parteichef der Grünen, nun ist er ein wenig parteiisch, aber er hat es ja auch ruhend gelegt, seine Mitgliedschaft. Und damit könnten sich jetzt viele FPÖ-Wähler wieder vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie sich denken, naja, jetzt bin ich auf einmal wieder ein rechtsextremer Rassist nach den Worten des Präsidenten.
Könnte man also als überzogen interpretieren, wenn man die Argumente, die Andreas Rossmeisel zusammengesucht hat. Jetzt hast du, René, andere Argumente zusammengesucht, dass man Van der Bellen ganz anders bewertet, was er da alles aufgelistet hat.
Andreas hat schon gesagt, also zum einen ist dieses Hauptargument bei dieser Liste, die er da jetzt aufgezählt hat, dass das nicht seine Meinung ist, sondern dass ihm das eben zugetragen wurde. Und zum anderen kann man halt, oder liest man auch, wenn man sich die Kommentare durchliest im Internet auf X, ich weiß schon, das ist jetzt nicht das klassische FPÖ-Medium, aber trotzdem, man kann es auch auf anderen Plattformen lesen, man darf halt nicht vergessen, dass es dann schon auch viel Zuspruch gibt dafür, dass quasi man Alexander Van der Bellen lobt, dass er jetzt mal klare Worte gefunden hat, weil es aus ihrer Sicht ja stimmt, diese Punkte, die er aufgezählt hat. Nicht, dass die FPÖ-Wähler das alle denken, aber dass Herbert Kickl sich einfach in eine Rhetorik geflüchtet hat in den letzten Jahren, die für viele einfach so nicht tragbar ist. Und vor allem auch, wo sich Alexander Van der Bellen versucht hat, wieder ein bisschen auch das Ganze zu begründen, was er da heute auch gesagt hat, war dieses klassische Wählerwillen-Argument, das Herbert Kickl ja auch immer wieder in den letzten Tagen benutzt hat, dass man sagt, man schaut nicht auf die Demokratie, man verachtet die Demokratie, weil die Erstplatzierte nicht die in den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Und da hat Alexander Van der Bellen heute noch einmal gesagt, die Wahl, eine Nationalratswahl, ist kein Rennen, der Erstplatzierte wird nicht automatisch Kanzler. Und er hat auch noch einmal aufgezählt, dass 71%, da hat er wirklich jede Partei einzeln mit den jeweiligen Stimmenanzahlen aufgelistet, dass die nicht für die FPÖ gestimmt hätten und dass nur weil man Erster ist, nicht das ganze Volk quasi hinter sich hat. Können wir da kurz reinhören, auch in einen Ausschnitt noch von Alexander Van der Bellen.
Das Volk sind wir alle. Und wir sind unterschiedlich. Unterschiedliche Dinge sind uns wichtig. Daher wählen wir unterschiedliche Parteien. Und niemand kann allein das ganze Volk für sich beanspruchen. Niemand.
Also ein Argument und auf der anderen, und man kann ja natürlich auch sagen, das war auch ein Punkt, den der Bundespräsident heute ins Treffen geführt hat. Es ist ja nicht so, als hätte er gar nicht mit Herbert Kickl geredet, nicht?
Das stimmt. Das kann man im Prinzip auch durch dieses ganze Prozedere, das wir da jetzt durchgemacht haben, die letzten drei Wochen, im Prinzip den Bundespräsidenten auf der einen Seite noch einmal zugute heißen, dass man schon auch diese Extra-Runde da jetzt noch einmal gemacht hat, weil im Endeffekt die Meinungen haben sich nicht geändert und das war im Prinzip schon ein bisschen ein smarter Move, haben wir gestern schon besprochen, von Alexander Van der Bellen, das so zu machen, weil er sich ein bisschen abputzen konnte. Er hat gesagt, versucht es noch einmal, es ist ihnen nicht gelungen und deswegen schlussendlich jetzt diese Entscheidung, die ist jetzt mal da, jetzt wird mal verhandelt, aber man hat es zumindest mit Herbert Kickl versucht. Das ist das eine Argument auf jeden Fall, ja.
Das andere Argument ist natürlich genau das Gegenteil von der FPÖ, die sehr wohl die Bevölkerung als Gesamtes für sich vereinnahmt und sagt, daraus ist eindeutig ein Wählerwille ablesbar, der hier ignoriert worden ist.
Genau, vielleicht können wir uns da gleich auch noch einen weiteren Tweet anschauen. Man bekommt schon mit, die FPÖ ist halt wirklich in voller Mann- und Frau-Stärke ausgerückt.
Ja, nur nicht vor die Kameras,
aber schriftlich. Aber genau, vielleicht schauen wir uns den niederösterreichischen FPÖ-Chef an, Udo Landbauer, der ja wirklich als Kickl-Vertrauter gilt und sehr nah an Herbert Kickl dran ist. Und dieser Udo Landbauer sagt jetzt, das ist verantwortungslos, zukunftsvergessen und ein Schlag ins Gesicht der Wähler, die Herbert Kickl ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen haben und damit die Umkehr zu einer Politik wollen, die endlich die eigene Bevölkerung ins Zentrum rückt. Jetzt hängt sich das gebrochene System wieder ein und will den Machterhalt um jeden Preis, anstatt den Bürgerwillen umzusetzen. Die FPÖ sieht sich ja mit einer gewissen Berechtigung, in Klammer, als die großen Wahlgewinner dieser Wahl. Also Ende September, wir wissen es alle, die FPÖ ist klar Erster geworden, hat klar am meisten dazugewonnen, hat auch sehr, sehr viele Bundesländer wirklich gedreht und auf ihre Seite geholt und entnimmt daraus jetzt ein wenig den Wählerwillen, dass die FPÖ doch in der Regierung sein soll. Und das war ja bis jetzt in der Vergangenheit, bis auf wenige Ausnahmen, du hast es bereits vorhin angesprochen, Anfang der Nullerjahre, als die SPÖ stärkste Partei nicht in der Regierung war, aber bisher war das eigentlich immer Usance, dass das jetzt passiert. Und da sagen natürlich FPÖ-Wählerinnen und Wähler und die FPÖ-Funktionäre, warum ist jetzt auf einmal anders an?
Die andere Seite sagt aber, die FPÖ ist eigentlich selber schuld, weil man einfach in den letzten Jahren zu einer Rhetorik gegriffen hat, wo man einfach alle attackiert. Das hat Christian Stocker, ÖVP-Generalsekretär, letzte Woche gesagt. Hören wir vielleicht auch da noch ganz kurz rein.
Und man darf sich auch nicht wundern, wenn man 5 Jahre lang alle anderen als Diktatoren, Systemparteien, Volksverräter beschimpft, dass es wenig Partner gibt für eine Regierungsbildung.
Ja, das sagt also Christian Stocker auch noch zur FPÖ und wie sie sich eben gebärdet hat. Das Argument da von der Seite, das Vorgehen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt. Die FPÖ hätte das ja schon auch ein bisschen selbst zu verantworten.
Genau, richtig.
Wir bleiben innenpolitisch, schauen aber auf einen ganz anderen Streit.
Ja, Sie sehen es schon am Inside unten eingeblendet. Es geht um den Streit, der die ÖVP-Grün-Regierung ein letztes Mal noch sehr ins Wanken gebracht hat, nämlich Grünen-Klimaschutzministerin Leonore Gehwessler stimmt da im Juni dem EU-Renaturierungsgesetz zu, im Alleingang und gegen den Willen der ÖVP.
Ja, und die ÖVP wollte deshalb das Gesetz kippen mit einer Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof.
Aber das tut sie jetzt doch nicht.
Ich will heute aber eine Botschaft der Zustimmung und der Entschlossenheit senden, weil der Schutz unserer wunderbaren Artenvielfalt entspricht meiner tiefsten politischen Überzeugung. Die Experten sind klar, rechtlich ist eine Zustimmung in meiner Verantwortung und möglich. Und mein Gewissen sagt mir, in diesem Moment braucht es Mut. Und aus diesem Grund werde ich dem Renaturierungsgesetz morgen zustimmen.
Ja, das war ein kleiner Rückblick in den Juni, wo Leonore Gehwessler eben genau das angekündigt hat. Und dann ist der riesengroße Streit ausgebrochen. René, jetzt mit dem heutigen Wissen, wir wissen, diese Nichtigkeitsklage, die die ÖVP angekündigt hat, die wird überhaupt nicht eingereicht. Was sagt da die grüne Seite, die du dir für uns angesehen hast? Sieht die sich jetzt als die große Gewinnerin?
Ich habe da heute mit Grünen gesprochen und für die war das eigentlich von vornherein klar. Also sie haben gesagt, das überrascht uns jetzt nicht, vor allem auch deshalb, weil beide Seiten gewusst haben, für so eine Nichtigkeitsklage braucht es eine Mehrheit im Ministerrat und die wird es mit den Grünen nicht geben. Und man ist halt einfach noch in dieser Übergangsregierung jetzt gerade. Und würde man es doch tun, dann würde man genau das tun, nämlich einen Alleingang von Caroline Edtstadler. Und genau diesen Alleingang wirft man ja schlussendlich den Grünen vor. Also man ist da eigentlich wenig davon beeindruckt, offensichtlich. Man sagt, es hat von Anfang an schon zuletzt diese Anzeige, die man von den Ermittlungsbehörden zurückgeworfen hat, wegen Amtsmissbrauch möglichen. Und man hat auch gewusst, dass auch hier scheinbar nichts weiter herauskommen dürfte. Und man hat es mir so gesagt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so stimmt, aber es dürfte beiden Seiten bewusst gewesen sein, zumindest, dass das eher schwierig wird.
Und wie ist jetzt das Argument der ÖVP am heutigen Tag, wo Caroline Edtstadler, die sich ja besonders stark gemacht hat für diese Klage, plötzlich heute sagen muss, wir machen es nicht?
Wir haben uns vielleicht an oder lesen wir uns kurz durch, was Caroline Edtstadler da heute gesagt hat, wie sie es begründet hat. Wir haben auch da wieder eine kurze Texttafel vorbereitet. René hat es schon angedeutet, Caroline Edtstadler, Verfassungsministerin, sagt da, die Antwort auf den Gesetzesbruch der Klimaschutzministerin Gehwessler darf kein weiterer Gesetzesbruch sein. Als Verfassungsministerin ist es für mich keine Option, mich über die Vorgaben des Bundesministeriengesetzes und die Staatspraxis hinwegzusetzen. Das klingt jetzt alles auch wieder sehr juristisch, aber erinnern wir uns zurück, du hast es ja bereits angesprochen, damals gab es die große Diskussion darüber, darf eine Ministerin ohne die Zustimmung der anderen Ministerien so etwas in Brüssel überhaupt entscheiden? Da gab es sehr viele Gutachten, die hin und her gingen. Die Grünen hatten ihre Gutachter, die gesagt haben, ja, das darf sie. Die ÖVP hatte wiederum auf ihrer Seite auch Gutachten, die sagen, nein, das durfte sie nicht. Unter anderem der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt, der gesagt hat, das hätte Gehwessler niemals machen dürfen. Aber auch bekannte Europarechtler, zum Beispiel einen, den können wir uns von damals anhören, das ist Walter Obwexer, der kurz begründet, warum das Leonore Gehwessler nicht hätte machen dürfen.
Ein Bundesministeriengesetz braucht eine Bundesministerin, wenn ein Geschäft, so steht es dort, also eine Agenda, nicht zur Gänze in die Zuständigkeit ihres Ministeriums fällt, sondern auch andere Ministerien betrifft, deren Einvernehmen.
Ja, genau, das ist jetzt in verfassungsjuristisch ausgedrückt, aber im Endeffekt sagt es, Querschnittmaterien sind nicht nur die Sache einer Ministerin, sondern das betrifft ja auch ganz, ganz stark die Landwirtschaft, deshalb hätte der Landwirtschaftsminister da auch zustimmen müssen und deshalb wäre das nicht gegangen.
Die Grünen werfen da immer wieder in den Ring, dass die ÖVP das ja auch schon gemacht hätte, zum Beispiel beim Schengen-Votum, wo auch zum Beispiel der Innenminister sich dagegen ausgesprochen hat. Also da gibt es offensichtlich unterschiedliche Ansichten.
Noch mal ganz kurz vergegenwärtigen kann, ist, damals war ja tatsächlich auch schon wieder Wahlkampf, war Superwahl, ja, wir hatten zuerst die EU-Wahl und dann eben wieder den beginnenden Nationalratswahlkampf. Das war vielleicht auch gar nicht so schlechte ÖVP-Taktik dann in Wahrheit, oder?
Das war sicher, René hat es bereits richtig angesprochen, von beiden Seiten eine durchaus gewünschte Themensetzung, wo sich beide abgrenzen konnten. Jetzt war man 5 Jahre lang in einer Koalition miteinander, die Grenzen verschwimmen und kurz vor der Wahl war das eine willkommene Gelegenheit, dass die ÖVP sagt, wir schauen auf die Landwirtschaft. und die Grünen sagen, wir schauen auf die Natur und damit beide ihren Markenkern stärken. Und dementsprechend glaube ich, dass das beiden im Endeffekt geholfen hat und dass das ein bisschen, ich will nicht sagen Schattenboxen war, weil dieses Gesetz ist ja wirklich weitreichend, wo man noch nicht genau weiß, wie weitreichend es sein wird. Aber es war natürlich trotzdem sicher zumindest nicht unerwünscht, dass dieses Thema hochkocht.
Das hat man mir heute auch bei den Grünen tatsächlich so gesagt. Also man hat schlussendlich von beiden Seiten davon profitiert. Vielleicht hat es auch ein bisschen mitgeschwungen, dass man das halt noch so auslaufen hat lassen über die Wahl. Aber es waren halt einfach ein Kernthema für die Grünen, dann noch dazu auf EU-Ebene und die ÖVP konnte die Bauern für sie quasi noch einmal für die Wahl mobilisieren. Das Problem, Leonore Gewessler könnte sich damit ein bisschen ja ins Ausgeschossen haben bei der ÖVP, das haben wir ja schon in den letzten Wochen oft besprochen, aber selbst da hat man mir heute also gesagt, wegen möglicher Dreierkoalition, auch wenn es unwahrscheinlich ist,
zur Koalitionsfindung,
wenn es unwahrscheinlich ist, man würde vermutlich schon auch aus Sicht der Grünen einen Weg finden, dass man zum Beispiel Leonore Gewessler als Klubobfrau ins Parlament setzt.
Sie nicht also unbedingt Ministerin werden müsste, genau, sollten die Grünen in die Ziehung kommen. René Ach, vielen Dank für die Einordnung dieser beiden Seiten. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben ein bisschen was mitbekommen, was die beiden Seiten bei dieser schwierigen Frage waren. Andreas Rossmeißl war auch bei uns. Vielen Dank.
Gerne, danke.
Ja, also das große Top-Thema, der Regierungsbildungsauftrag an die ÖVP, nicht an die FPÖ. Und das diskutieren wir gleich noch weiter.
Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Und damit sind wir zurück, meine Damen und Herren. Der Bundespräsident hat also Historisches verkündet. Denn erstmals bekommt der Zweitplatzierte Karl Nehammer einen Auftrag zur Regierungsbildung und die FPÖ. Die wird übergangen.
Gleich bei uns zu Gast zum Duell des Tages aus dem Lager der Freiheitlichen Ursula Stenzel und SPÖ-Unterstützer Werner Gruber. Zuvor das Statement von Kanzler Karl Nehammer zum Auftrag des Bundespräsidenten.
Ich werde bei allen Gesprächen, die ich in den kommenden Wochen führe, versuchen, die Sorgen und Ängste aller Menschen in Österreich mitzubedenken und in die Verhandlungen mitzunehmen. Vor allem auch die Anliegen jener, und das ist mir jetzt besonders wichtig, die uns dieses Mal ihr Vertrauen nicht geschenkt haben. Sie dürfen ebenso nicht ungehört bleiben. Kein weiter wie bisher heißt auch, dass es Kernfragen gibt, die dringend einer Lösung bedürfen. Und ungeachtet der Inhalte werden wir auch eine neue Form des Regierens und des Miteinanders finden müssen. Ich werde daher in den kommenden Wochen dem Wunsch des Bundespräsidenten entsprechend in vertiefende Sondierungsgespräche und Verhandlungen mit der SPÖ eintreten. Im Sinne einer stabilen parlamentarischen Mehrheit wird es einen dritten Partner brauchen. Und ich werde auch hier ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ob diese Gespräche und Verhandlungen tatsächlich zu einer Regierungsbildung führen werden.
So also sprach der Bundeskanzler heute nach dem Auftrag des Bundespräsidenten an ihn und dazu begrüße ich im Studio, wie angekündigt, Ursula Stenzel, Ex-Stadträtin der FPÖ in Wien.
Schönen guten Abend auch.
Und Werner Gruber ist bei uns SPÖ-Unterstützer und Physiker. Herzlich willkommen.
SPÖ-Mitglied.
SPÖ-Mitglied und aktiver Unterstützer natürlich darüber hinaus. Wir haben es gerade gesehen, heute der Tag hat viel gebracht. Niemand will mit Herbert Kickl, so hat es der Bundespräsident jedenfalls dann zusammengefasst. Was hätte es denn gebracht, Kickl zu beauftragen heute, wenn klar ist, dass morgen Mittag er allein ist im Haus?
Das hätte sich herausstellen können.
Das hat sich herausgestellt nach der Woche.
So hat es sich eben nicht herausgestellt, weil Kickl hat einen ziemlich detaillierten Verhandlungsplan schon gehabt und hat ernsthaft vorgehabt, auch in Verhandlungen zu treten. Das war ja nicht zum Schein, ja. Und man hat der Herr Bundespräsident mit seiner heutigen Entscheidung, den Zweitplatzierten sozusagen zu bitten, in Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ zunächst zu treten, hat also diese Chance verunmöglicht, sage ich einmal, ja. Und der Kickl hat nicht einmal die Chance bekommen, es zu beweisen, dass es vielleicht doch ginge, ja. Im Gespräch kann sich...
Ja. Oder anders gefragt, Herbert Kickl mag einen detaillierten Plan gehabt haben, wie Sie gerade schildern, aber niemand wollte eben mit ihm reden. Und das ist
jetzt haben wir eine Situation einer unheiligen Allianz der Verlierer, ja, wobei die also noch nicht sehr stabil ist, weil es wahrscheinlich eines Dritten braucht, um es abzusichern mit einer wirklichen ausreichenden parlamentarischen Mehrheit, weil wenn es nur die ÖVP wäre mit der SPÖ, glaube ich, wäre fast nur ein Mandat Überhang. Also da braucht einer einen Schnupfen haben oder Grippe und es purzelt bereits. Also auf so ein Wabank spielt, wird sich sicher niemand einlassen wollen, auch der Bundespräsident nicht. Das heißt, sie müssen jetzt wen Dritten bekommen. Und da ist eben die Frage, wie sich hier das Kräfteverhältnis zeigt und ob dieses dann wirklich stabil ist. Weil es kommt immer darauf an, auch wer mit wem und wer mit wem kann. Und das ist auch bei einer ÖVP-SPÖ-Koalition, gesetzt den Fall mit den Neos, nicht unbedingt ausgemacht. Ja? Da kann entweder der Herr Babler den Kürzeren ziehen, weil die Neos wirtschaftsaffin sind, eher hier mit der ÖVP könnten. Oder aber die ÖVP muss zu viel hergeben, ja. Also auch das ist nicht ausgemacht, dass das wirklich funktioniert, ja. Muss man einmal sehen, abwarten, ja. Und wie gesagt, ich bin auf der einen Seite wie viele Wähler enttäuscht, auf der anderen Seite hat es mich aber auch nicht überrascht.
Eine unheilige Allianz hat die Frau Stenzel gerade die Koalitionen, die jetzt im Raum stehen, mit der SPÖ genannt. Ich schätze, Sie sehen das anders, Herr Gruber.
Den Begriff heilig würde ich eher in Glaubenskonzepten verwenden, aber nicht in der Politik. Vielleicht nur zur Erinnerung historisch. Beauftragungen sind eigentlich irrelevant, denn wir hatten 1999 auch eine Regierung aus Verlierern. Schüssel Haider, Schüssel, die ÖVP ist sogar auf den dritten Platz abgewandert. Die Beauftragung ging ganz klar an Herrn Klima und Schüssel und Haider haben eine Allianz, wie auch immer, geschmiedet. Das heißt, wenn der Herr Kickl braucht keine Beauftragung, sondern er kann mit jedem reden und das hat Thomas Schüssel und Haider auch gemacht, was er dann zu einer Regierung geführt hat, gegen den Wunsch des damaligen Bundespräsidenten und das hat funktioniert. Also sich jetzt auszureden und zu sagen, ich brauche die Beauftragung, muss man schlicht und einfach sagen, hat sich historisch gezeigt, das ist nicht notwendig. Was ich persönlich zu dem Ganzen sehr spannend finde, ich bin gestern im Nachbarstudio gesessen, bei Wild umstritten, und wurde gefragt, was ich denn davon halte, dass der Herr Bundespräsident das alles so verzögert, worauf ich gesagt habe, ich hätte den Herrn Kickl schon längst beauftragt, weil eine Beauftragung tatsächlich irrelevant ist. Heute habe ich meine Meinung am Nachmittag korrigiert. Denn heute ist
so schnell kann es gehen.
Das ist das Konzept Nachdenken. Der Herr Bundespräsident hat, glaube ich, für ihn etwas sehr Sinnvolles getan. Wir wissen, dass wenn der Herr Nehammer nicht in der Lage ist, rasch eine Regierung zu bilden, wird der Herr Nehammer wahrscheinlich nicht lange Geschichte sein, weil es gibt sehr viele Personen in der ÖVP, die durchaus gerne mit der FPÖ zusammenarbeiten würden. Wenn aber der Herr Nehammer einen hochoffiziellen Auftrag des Herrn Bundespräsidenten hat, können die eigenen Leute nicht einfach so schnell sagen, du Nehammer, Papa und Fall nicht. Und damit ist er bis zur Steiermark-Wahl und auch darüber hinaus relativ gut abgesichert und kann tatsächlich an dieser Dreierkoalition basteln. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen der Hintergedanke war.
Um das zusammenzufassen, gestern waren Sie noch gegen die Beauftragung Nehammers durch Van der Bellen?
Nein, gestern hatte ich die Meinung zu sagen, gebt es in Herrn Kickl die Beauftragung, weil sie irrelevant ist.
Er würde scheitern und dann würde man sowieso sehen. Heute finden Sie, die Beauftragung war in Ordnung.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde mal sagen, es war ein interessanter Schachzug des Herrn Bundespräsidenten mit der Motivation, in Herrn Nehammer über die Steiermark-Wahl drüber hinweg zu retten.
Weil es die Gefahr aus Ihrer Sicht auch gegeben hätte, dass die ÖVP vielleicht doch ihren eigenen Parteiobmann absägt. Ja. Und Frau Stenzel, das war ja tatsächlich auch ein bisschen immer das Kalkül der FPÖ, oder?
Also bekanntermaßen tut sich die ÖVP leicht nach Wahlniederlagen und gewonnen haben sie ja diese Wahl nicht. Sie sind nicht als Erste durchs Ziel gegangen sozusagen. Dass dann meistens eine Obmann-Debatte ausgelöst wird und diesmal hat man dasselbe Spiel eigentlich auch schon in der SPÖ in Nutze im Keim vorhanden, wenn er nicht also wirklich etwas nach Hause bringt von dem, was er versprochen hat, ja, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass sein politisches Schicksal lange sozusagen überleben wird. Weil er hat natürlich viel versprochen, ja. Er hat versprochen, also weniger arbeiten, eine Verkürzung der Arbeitszeit. Er hat gesagt, es ist nur gerecht, wenn die Reichen also mehr Steuern zahlen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Grundsteuer, ja. Das alles ist in krassem Widerspruch zur Intention der ÖVP, die eher die eine Wirtschaftspartei ist und die den Wirtschaftsstandort stärken will und in den Konzepten von Herrn Babler eine Schwächung des Wirtschaftsstandortes befürchtet. So, und jetzt frage ich Sie, gesetzt den Fall, er geht in Dreierverhandlungen, ich nehme an, die Neos werden als Dritte gewonnen, ja? Könnten die Grünen theoretisch auch sein, aber da sage ich eher theoretisch, weil die türkis-grüne Erfahrung ist nicht eine so positive. Also man nimmt die Neos dazu. Die Neos sind wirtschaftspolitisch im liberalen Segment sehr wettbewerbsorientiert und finden also auch in der Steuerpolitik völlig andere Ansätze natürlich als die SPÖ, als unter Babler. Jetzt in dem Moment, wo die also zu verhandeln beginnen, ja, das ist ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, ja. Es müssen sich einmal SPÖ und ÖVP annähern und wenn die Neos hier ein Spiel spielen, drohen sie auch zwischen ÖVP und SPÖ zerrieben zu werden. So ähnlich wie die FDP zerrieben wird in der Ampelkoalition in der Bundesrepublik Deutschland. Also von vornherein ein Erfolgsrezept hat keine der Parteien in so einer Dreier-Koalitionsverhandlung. Das muss man sagen. Ja? Und wenn der Babler nachgeben muss, dann ist es gewesen. Und zwar bevor noch in der ÖVP irgendwer an einen Wechsel der Personen denkt.
Dann erlauben Sie mir, Frau Steinzl, wenn Sie die Dreierkoalition, dann erlauben Sie mir, die Zweierkoalition ÖVP-FPÖ mit Ihren Problemen zu beleuchten. Dass die ÖVP, wo sie uns hingebracht hat, wir sind heute in fast allen Belangen fast das Schlusslicht in der EU, Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt und. Also wir sind wirklich ganz weit hinten. Da hat uns vor allem die ÖVP-Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, angefangen mit Kurz, bis auch dann Schwarz-Grün geführt. Also da hat uns die ÖVP nicht wirklich geholfen. Wir haben die höchste Inflationsrate gehabt, nämlich auch am längsten. Deswegen haben wir immer noch höhere Preise als woanders. Jetzt habe ich allerdings folgendes Dilemma. Die FPÖ würde sich gerne an Orban orientieren. Und das hat der Herr Kickl selber gesagt, wir müssen uns auch in der Wirtschaftspolitik an Herrn Orban orientieren. Vielleicht zur Erinnerung, und das kann man ganz leicht raussuchen, Bruttoinlandsprodukt, wenn man sich das Ranking anschaut, der Herr Orban ist tatsächlich der, der im EU-Ranking ganz weit hinten ist. Wir sind nur ein bisschen besser. Das heißt, der Herr Kickl möchte, dass wir dorthin kommen, wo der Herr Orban ist. Und was jetzt für mich das Bedenkliche ist, die ÖVP und FPÖ haben dasselbe Wirtschaftsprogramm in der Wahl genannt. So, die ÖVP hat uns dort gebracht, wo wir jetzt schon sind und die FPÖ und egal wer jetzt von wem angeschrieben hat, das ist mir vollkommen egal. Es sagt mir irgendwie, wann das kommt, wird es wahrscheinlich nicht besser, sondern es wird tatsächlich mehr von der Wirtschaftsleistung Richtung Orban gehen. Und ich sage nur eins, Zerstörung des Gesundheitssystems war schon unter der Regierung, wo auch der Herr Kickl Innenminister war, mit dieser Gesundheitsministerin, wo man sagen muss, das hätte man nicht wirklich braucht, mit der Frau Hartinger-Klein und auch manche andere Dinge, die noch auf Türkis FPÖ zurückzuführen sind. Also ich habe Angst davor.
Man kann nicht, Sie greifen auf vorgestern zurück und nicht auf gestern. Nein,
die Zahlen sind definitiv von gestern. Also ich habe sie mir gestern noch herausgesucht von der
wirklich,
EU.
Wirklich zurückweisen und dann was, also den Vergleich Orban und so weiter, Kickl. Was Kickl bei Orban immer als eher positiv gewertet hat, waren nur zwei Dinge. Die Migrationspolitik und die Familienpolitik. Nie die Wirtschaftspolitik.
Entschuldigen Sie, da hat
nie
es sehr
die
wohl
Wirtschaftspolitik, und das sage ich, weil ich ihn gefragt habe und weil ich wissen wollte, wodurch er sich von Orbán unterscheidet, beziehungsweise wo er Orbán als mögliches Modell sieht, Role Model. Und das waren eindeutig die zwei Punkte, alles andere nicht.
Beim Energiepreis und Benzinpreis hat er ganz klar gesagt, das Modell Ungarn unter Herrn Orbán ist auch ein Modell für Österreich. Hat er explizit gesagt. Und wenn wir uns heute anschauen, die Energiekrise, die wir in Ungarn haben, und daraus die folgende Inflation und daraus das folgende mangelnde Bruttoinlandsprodukt, sehen wir ganz klar, wo es hingeht.
Es sind einige Argumente heute aufgezählt worden, auch vom Bundespräsidenten selbst, warum es denn nicht gehen könnte zwischen FPÖ und ÖVP. Der Bundespräsident hat gesagt, das hätten ihm die Parteichefs von ÖVP und SPÖ gesagt. Und die hat er jetzt in einer Liste zusammengefasst. Vielleicht können wir das kurz mal anhören.
Sorgen um die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, mangelnde proeuropäische Haltung und daher Beschädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich, Russlandpolitik und Putin-Nähe, massive Sicherheitsbedenken der ausländischen Geheimdienste, die Zusammenarbeit mit Österreich bei einer Regierungsbeteiligung Kickels massiv einschränken würden, spaltende und herabwürdigende Sprache, mangelnder Respekt, ein rückwärtsgewandtes Frauenbild und fehlende Abgrenzung gegen Rechtsextremismus.
7 Punkte, Frau Stenzel. Ja. Kann diese SPÖ jemals regierungsfähig sein?
FPÖ
war damit gemeint.
Ja, also ehrlich gestanden, dieses Auf- und Abdeklinieren dieser 7 Punkte ist nicht sehr originell, wird ununterbrochen wiederholt. Das ist die übliche Litanei, um ein Framing zu machen, warum es denn mit der FPÖ auf keinen Fall gehen kann. Und ich halte das für eine sehr billige Methode. Man kann da sicher einige Punkte sofort widerlegen. Ich halte das für eine reine, wenn Sie so wollen, Agitpropaganda-Methode auch des Bundespräsidenten. Nicht mehr und nicht weniger.
Naja, also wir könnten jetzt jeden einzelnen Punkt besprechen, aber was für mich persönlich als ganz normaler Bürger, wodurch ist unser politisches System definiert? Primär durch die Verfassung. Wer darf wem was wie sagen? Und wissen Sie, was mein großes Problem ist, wenn der Herr Kickl, der ja durchaus schon lange genug in der Politik ist, ich glaube seit dem Abbruch seines Studiums, er möchte das System ändern. Was bedeutet das konkret? Was in der Verfassung möchte er ändern? Das System in Österreich, die Rechtsstaatlichkeit, die wir haben, ist durch die Verfassung definiert. Und wenn jemand darauf pocht, dass er mit den meisten Stimmen den Bundeskanzler stellt und gleichzeitig die Verfassung ändern möchte oder das System ändern, er hat explizit mehrmals gesagt, das System, da muss ich entweder eine präzisere Sprache verwenden und vor allem, und das ist auch das, was man nicht vergessen darf, was ist die Aufgabe der Politik? Die Aufgabe der Politik ist es nicht, als Bundeskanzler zu herrschen und zu sagen, das soll blühen und das soll vernichtet werden. Die Hauptaufgabe eines Bundeskanzlers, Bundesparteiobmanns oder was auch immer, in welcher politischen Funktion ist es, eine Zusammenarbeit von Personen mit unterschiedlichen Meinungen zu gewährleisten, Allianzen zu schmieden und das Gemeinsame zu suchen, vor das Trennende zu stellen. Das ist die primäre Aufgabe von Politik. Und das Problem ist, dass der Herr Kickl das genaue Gegenteil macht. Ich stelle mir das jetzt vor, auf der einen Seite stalke ich eine Dame und beleidige sie die ganze Zeit und nach einem halben Jahr gehe ich dann hin mit einem großen Blumenstrauß oder einer Swarovski-Eule und sage, geh bitte, eigentlich möchte ich doch gerne mit dir was haben. Das geht sich nicht aus. Ich muss realisieren, dass es erstens einmal einen Tag nach der Wahl gibt. Ich kann nicht Personen beleidigen, ich kann sie nicht bedrohen. Ich hatte noch nie in meinem Leben erlebt, und der Herr Kickl war der Erste, der den politischen Gegner mehrmals sogar körperlich bedroht hat. Es gibt die Rede, können wir uns gerne aussuchen. Ja, den politischen Gegner kehrt eine aufs Hosentierl kaut. Wortwörtliches Zitat. Das ist eine Bedrohung. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, wenn ich nicht drauf komme, schmiere ich.
Ja, aber
das geht nicht.
Das ist, wenn ich das als privater Bürger auf der Straße mache, kommt die Polizei und die wird wegen gefährlicher Bedrohung.
Ich bin zum Bezirksgericht und habe eine gute Kolumne.
Ja, aber das ist nein, etwas, nein, das geht nicht. Ich kann nicht von Fahndungslisten sprechen. Wir hatten schon einmal. Und da sollten wir uns auch der historischen, erinnern, was es bedeutet hat, Fahndungslisten zu haben.
Sind wir uns einig? Die Parteien, die jetzt sozusagen zum Zug kommen,
haben sich nicht körperlich bedroht.
Die jetzt zum Zug kommen, haben nur einen kleinen, einmal gemeinsamen Nenner. Mit euch, aber nicht mit der FPÖ. Das ist undemokratisch in meinen Augen.
Nein, das ist nicht demokratisch. Genau, das ist Demokratie.
Das ist undemokratisch. Er hätte den Mut haben müssen, der Herr Bundespräsident, den Erstgereihten, wie es ja Usance war, bitte bis jetzt, zu sagen, versuch's. Ja? Aber das hat er ja nicht gemacht. Den Nerv hat er gar nicht gehabt. Er hat es eben nicht versucht. Jetzt frage ich Sie, bei 1,4 Millionen oder wie viel Wähler die FPÖ hier hatte, die anderen haben gehabt.
Weniger als ein Drittel.
Aber dieses Drittel ist schwer verärgert. Das nimmt man in Kauf, um, ich weiß nicht, eine politisch korrekte Koalition von Systemparteien zu haben.
Was heißt Systemparteien? Was ist eine Nicht-Systempartei? Sagen Sie mir eine Nicht-Systempartei.
Die Nicht-Systempartei sind, die muss erst erfunden werden in Österreich.
Das heißt, die FPÖ ist auch eine Systempartei.
Die FPÖ ist die drei wichtigen Parteien, also ÖVP, SPÖ, FPÖ, ja, dann gibt es noch die Neos, kleinere.
Aber wieso sprechen Sie dann für eine Systempartei?
Weil sie in einem Punkt völlig immer d'accord gehen und synchron geschaltet sind und das ist Ausschluss der FPÖ. Bitte.
Entschuldigen Sie, Sie haben gerade die ÖVP, SPÖ und FPÖ genannt.
Das halte ich für undemokratisch, ganz
Nein,
einfach.
Nein, entschuldigen Sie, gerade das ist Demokratie, dass ich mir aussuchen kann, mit wem setze ich mich am Abend in meiner Freizeit zusammen.
Ja, vielleicht,
und es ist auch meine freie Entscheidung, dass ich sage, mit dieser Person habe ich kein Vertrauen, weil diese Person hat schon gezeigt, kann nicht Gesundheitssystem, möchte die Verfassung ändern, die Rechtsstaatlichkeit auflösen, wie es heute von meinem Bundespräsident genannt wird. Diese Person möchte, dass wir unsere Sozialstandards auf Ungarn reduzieren und. Und da muss ich sagen, das hat ganz klare, ganz konkrete Gründe, warum ich sage, mit dieser Partei, und da verstehe ich Herrn Andi Babler, sehr wohl, dass er sagt, nein, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das ist auch unser demokratisches Recht. Und ich würde doch sehr dringend empfehlen, das nicht zu kritisieren.
Ich kritisiere es nicht. Ich kritisiere nur, dass man eine Partei, die sehr wohl im Verfassungsbogen ist,
wieso will sie dann die Rechtsstaatlichkeit ändern und das System ändern?
Man kann über alles reden, bitte. Auch in der EU. Es gibt, ich brauche nur sagen, Genfer Menschenrechtskonvention.
Wir können über alles reden, aber wenn ich das hier als
Wahlforderung führe. Das berühmte Zusatzprotokoll aus dem Jahr 67.
Sie weichen aus.
Nein, ich weiche nicht aus. Jeder normale denkende Mensch würde schauen, ob es nicht einen logistisch korrekten Weg gibt, hier diese Art der Migration.
Und warum hat es der Herr Innenminister Kickl nicht gemacht?
Weil man
der war
eigentlich
auch nur gemahnt.
Er hat völlig zu Recht gemahnt, bitte.
Nein, Moment, gemahnt. Sie haben
gerade völlig zu Recht. Genau um das geht es. Man muss wissen, was sind die drängendsten Probleme.
Ja.
Der Herr Nehammer sagt, er hat also Verständnis für alle Sorgen, wunderbar. Ja. Jetzt setzt er sich zusammen mit dem Herrn Babler, der als Steier noch der andere noch will. Erbschaft, Vermögen, weniger arbeiten für mindestens gleich viel Geld.
Wunderbar,
Wirtschaftsstandort ist ja nicht mehr so wichtig. Hauptsache die FPÖ
das heißt,
ist auf
dem
Spiel.
Das heißt, wir haben keine Vermögenssteuern in der EU.
Systematisch falsch.
Entschuldigen Sie, Sie sprechen.
Eine kurze Zwischenfrage, falsch. Frau Stenzel. Ja. Hätte dann, wenn es so wichtig ist, dass die FPÖ in die Regierung kommt und es offensichtlich an Herbert Kickl liegt, hätte man doch sagen können, Hauptsache in der Regierung, um zu gestalten, dann halt ohne Herbert Kickl als Person, als Kanzler. Er hat es eigentlich selber versemmelt, indem er sagt, es gibt die FPÖ in der Regierung nur mit mir. Ja. Nur mit seiner Person als Kanzler.
Jetzt warten Sie doch einmal ab. Ja, ich glaube auch in diesen Dreiergesprächen, also derweil haben wir ja nur einen Dialog und keinen Trialog und vielleicht wird es noch eine Quadrupelgeschichte, man weiß ja nicht, ja, dann ist das letzte Wort sicher auch noch nicht gesprochen. Ja, also ich glaube nicht, dass man das einfach so alles abschieben und abschreiben kann.
In einem Punkt hat die Frau Stenzel aber nicht ganz unrecht. ÖVP und FPÖ sind sich inhaltlich ja doch viel einiger.
Das ist richtig und das macht mir auch Angst und Sorgen.
Und also glauben Sie auch, dass es eventuell doch zu dieser ÖVP-FPÖ-Koalition kommen könnte am Ende?
Es gibt sicher starke Kräfte innerhalb der ÖVP, die genau das forcieren wird. Allerdings, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich hierher gekommen bin, habe ich mir überlegt, wann ÖVP, SPÖ und NEOS, die eine durchaus nicht unrealistische Chance, da müssen die schon ein Regierungsprogramm liefern, das was kann. Und ob es das zusammenbringen, und ich bin bekennender Sozialdemokrat, ich habe auch Vertrauen in meine Partei, aber das muss ein Regierungsprogramm sein und wir dürfen eins nicht vergessen. Egal, was die nächste, wer dann tatsächlich die nächste Regierung stellt, es gelten wieder die Maastricht-Kriterien, die sind aufgehoben worden wegen Corona und Energiekrise und so weiter. Die nächste Regierung, egal wer das hat, muss ganz ehrlich etwas liefern. Egal wer.
Ökonomisch nämlich auch.
Und das muss ökonomisch funktionieren. Die Leute müssen sich wieder wohlfühlen, die müssen sich wieder was leisten können. Und was ich jetzt beobachte, weil, und das, da sehe ich jetzt Probleme zum Beispiel für den Tourismus. Ich komme selber, bin öfters sehr oft im Salzkammergut und ich habe diesen Sommer beobachtet, dass viele alteingesessene Wirtshäuser zugesperrt haben. Oder sie bekommen nach 20 Uhr am Abend kein warmes Essen mehr. Das wirkt sich erst in 5 Jahren aus. Aber da muss die nächste Regierung schon zum Beispiel auf dieses ganz konkrete Thema, was jetzt kein großes Thema ist, reagieren. Aber ich weiß jetzt nicht einmal, wie. Also das wird die nächste Regierung, egal wer es wird.
Ich kann Ihnen sagen, wie das geht.
Eine Sache würden wir uns gerne noch ganz kurz anschauen, weil Herbert Kickl ja heute auch etwas geschrieben hat, zumindest. Und da blenden wir ganz kurz ein, was er da genau gesagt hat. Das mag für ganz viele von euch wie ein Schlag ins Gesicht wirken, eben da sehen wir es jetzt auch eingeblendet, eben dass die FPÖ nicht beauftragt wurde mit der Regierungsbildung. Aber ich verspreche euch, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Heute ist nicht aller Tage Abend. Frau Stenzel, es klingt ein bisschen wie eine Drohung. Was meint
Herr
Kickl?
Was ist eine Drohung, bitte? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ist ein altes Sprichwort, das ist keine Drohung. Und,
kann es so oder so interpretieren, also, muss ich auch ganz ehrlich.
Ich würde nicht einmal das Prinzip Hoffnung, vielleicht, dass der Herr Kickl
etwas, was wir alle miteinander noch nicht wissen.
Ich glaube, auch Sie wissen vielleicht mehr, als Sie hier sagen. Ich glaube, das Ganze ist
also prinzipiell ja in
schon,
Physik, aber
schon
nicht in
eine
Politik.
Ziemlich vorverhandelte Geschichte. Ja? Und so schaut es auch aus. Und damit es aber nicht ganz so ausschaut und sich der Wähler nicht völlig betrogen vorkommt, zieht man es jetzt in die Länge pflichtgemäß.
FPÖ wartet also noch auf Ihre Chance, falls das nichts wird mit der Dreierkoalition. Werner Gruber war bei uns. Herzlichen Dank, Ursula Stenzel. Danke vielmals.
Freundschaft.
Und wir schauen jetzt ganz kurz in die Werbung, aber nach der Werbung warten ganz große Gäste heute in Wild umstritten auf Sie.
Anneliese Rohrer.
Florian Schäuber.
Und Wolfgang Groß haben diskutiert bei Wolfgang Schiefer. Schönen Abend.
Viel Spaß damit.